Dein Fleisch ist tot, gekreuzigt bist du mit Jesus. Der Leib von der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Und du bist auferstanden mit Jesus. Und mit jenen am Herr, Generation zu Generation. Amen. Halleluja. Ja, es ist amazing, amazing, wie wir den Herr anbeten können. So schön. Ich sehe schon ein bisschen, die Sommerzeit hat schon ein bisschen eingeschlagen, gell, bei uns. Aber es ist mega schön, bist du da, und einen besonderen Gruß an alle online MP3, MP4-Hörer. Wir freuen uns immer über eure Reaktion und wir freuen uns, wenn ihr unsere Kanals liket, abonniert, weil das steigert unsere Reichweite. Halleluja. Wer von euch noch nicht geliked hat, City Church Zürich, glaube ich, dürft ihr gerne reingehen. YouTube, bang! Und schon wieder ist einer mehr dabei. Halleluja. Und was auch super hilft, ist, wenn ihr Botschaften teilen tut. Sobald einer anfängt, die teilen auf Facebook, kann man teilen oder WhatsApp weiterschicken, macht das Bumm und es hat einen Rieseffekt. Halleluja. Glory. Also. David, sein Leben, Gott kämpft für dich. Und heute gehen wir in einen Psalm rein. Psalm 37. Mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann und für mich ein riesen Privileg, heute wieder mal zu reden. Das letzte Mal ist Susan eingesprungen. Danke vielmals, Susan. Das war der Hammer. Es ist immer gut, öfters mal fehlen. Das ist der Hammer. Stimmst du auch überein mit dieser Aussage? Wenn der Segen auf unserem Leben liegt, dann hat es Gott geplant. Amen. Also, wenn ich so ein bisschen meine grossen Stationen anschaue, dass ich meine Frau Tonita gefunden habe, die heute noch auf dem Weg zum Flughafen ist. Also, sie geht nicht allein in die Ferien, keine Angst. Sie haben nur einen von den Jungs rasch auf England geschickt. Auf den Flughafen da. Wenn ich nur daran denke, wie ich Tonita gefunden habe, wenn ich daran denke, wie Gott mein Leben überhaupt gelenkt hat, dass ich heute da stehe und diese Aufgabe habe, wenn ich daran denke, wo ich wohne, in Kaltbrunn, Kaltbrunn, also der richtige Kaltbrunner. Das heißt mit aber wir sagen Kaltbrunn, die Zuzügelten. Das kann nur Gott machen. Wenn ich zurückdenke, ich bin 19, als ich Jesus gefunden habe. Ich habe gedacht, ich bin beziehungsunfähig. Dass ich jemals eine Familie haben könnte. Ich könnte fähig sein, Vater zu sein oder geschweige denn einen guten Ehemann. Das wäre für mich undenkbar gewesen. Undenkbar. Ich bin mit 19 weg von Zürich, bin ich ins Welschland gegangen ein paar Jahre und dann bin ich auf Amerika gegangen und auf Kanada gegangen und irgendwann mit 24 bin ich wieder zurückgekommen in die Schweiz und dann ist es etwa 3 Monate gegangen und dann habe ich Tonita kennengelernt. Und wir haben uns gesehen, im Hauskreis und ich habe gedacht, wow, das ist ja der Hammer. So eine reine Person, so eine starke, wunderschöne Frau, das gibt es ja gar nicht. Ich dachte, nur schade, dass sie wahrscheinlich nicht viel Ahnung hat vom Leben. Sicher christlich aufgewachsen oder so. Ah. Aber als ich ihr Zeugnis gehört habe, dachte ich, wow. Alles andere als harmlos. Aber Gott hat total Wiederherstellung gemacht. Sozusagen vom ersten Augenblick an haben wir gewusst, dass wir füreinander bestimmt sind. Und sie hat mich vorher einmal gesehen, umeinander zu schleichen. Einmal Gottesdienst. Bei mir haben alle Kleider die gleiche Farbe gehabt, weil ich alles immer gleich gewaschen und hauptsächlich Violett. Plus so schlimme Cowboy-Stiefel und so. Und ich laufe vorbei und Gott sagt ihr, das wird im Fall dein Mann. Und sie sagt, nein, das ist ja sicher, der ist sicher nicht gläubig. Also nicht recht, oder? Wie sie es gesagt hat. Aber dann hat sie meine Augen gesehen. Hat sie gesagt, ihre Aussage. Dann hat sie gewusst, wow. Hat sie aber wieder vergessen, oder? Das sind doch manchmal so Gedanken, wo da irgendwo reinkommen und du streichst es wieder. Aber tatsächlich, so ist es gekommen. Und für mich war es auch krass, bevor ich auf Amerika gegangen bin, bin ich noch im Welschland, eben gerade frisch zum Glauben gekommen, hat mein Freund geheiratet, der mich zum Glauben geführt hat. Und ich bin dann Brutführer geworden von ihm. Und die Schwester von seiner Frau war mit mir Brutführerin. Und die hat mir nicht besonders gut gefallen. Aber sie war eine Missionarstochter. Da habe ich gedacht, das muss etwas gut sein. Und ich war ja nicht auf der Suche, überhaupt nicht. Aber dann habe ich Gott gesagt, also wenn es denn unbedingt muss sein muss, ich würde auch sein, ne? Das habe ich wirklich so gesagt. Und dann bin ich ins Ausland, bin ich weggeflogen und so. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich habe immer an die gedacht. Wer weiss, ist es nicht? Ich habe es gewünscht und gehofft und trotzdem Zweifel gehabt. Schickt mir sogar ihre Haare, so einen langen Zopf hat sie mir geschickt. Das macht man an sich nicht, Haare versenden, einfach so. Aber ich habe einen Brief bekommen mit ihren Haaren, so einen Zopf. Und dann dachte ich, das ist es, okay, Gott hat geredet. Ich komme zurück auf Zürich, bin noch im Flugzeug rein und ich habe Gottes Stimme dazumals, ist mir nicht so bekannt gewesen, wie es heute ist. Wenn ich Gott höre, ist es immer im Herz, da rein tönt es. Und auf einmal bin ich in dem Flugzeug rein. Ich habe ja nur Englisch geredet, flüge von Chicago zurück. Schweizerdeutsch schon lange nicht mehr gehört. Und bevor ich das erste schweizerdeutsche Wort gehört, redet Gott zu mir. Erstens, du machst Gassenarbeit. Zweitens, du wirst heiraten. Bang. Hat es mir gesagt. Und dann dachte ich, ja gut, okay, dann gehe ich jetzt zurück und mache einen sauberen Antrag. Was ich auch gemacht habe. Und sie hat voll Nein gesagt. Sehr hart für mich. Und wirklich, dachte jetzt, das ist sehr schlimm. Und das habe ich ja dann sozusagen zur Kenntnis nehmen, oder? Dann war Nein gewesen. Und 3 Tage später ist sie an meinen Arbeitsplatz gekommen und hat gesagt, sie hat sich doch anders überlegt. Aber ich habe gewusst, Nein ist Nein. Aber ich war innerlich zerstört gewesen. Und weil ich in dieser Zeit eben auch Gassenarbeit angefangen habe, mit der Organisation, die heisst Christenhäusli, damals, im Letten, habe ich einen Pflichtseelsorger gehabt. Und ich habe eigentlich immer ein bisschen über Seelsorger gelacht. Ja, Seelsorger, das braucht doch kein Mensch. Aber ich war parat für einen Seelsorger, weil die Ablehnung hat mir schon ein bisschen zu arbeiten gemacht. Und dann gehe ich eben zu dem Seelsorger und sage, ja, das ist und das ist passiert. Dann sagt er, ein alter Mann, zuckt das Kirchengesangsheft und zitiert eine Strophe, das heisst, wenn die Stunden sich gefunden, trifft die Hilfe, da hat er aber übersetzt auf Gehilfin, mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Und er sagt, und das wird dir passieren. Und ich, was? Bist du sicher? Kann ja gar nicht sein. Auf alle Fälle, wenige Wochen später, in dem Hauskreis, sehe ich Anita. Und tack, wir sind zusammen bis zum heutigen Tag. Halleluja. Und es ist wirklich einfach eine wunderschöne Geschichte. Halleluja. Und da sage ich einfach, wenn der Segen auf meinem Leben liegt, plant Gott. Und ich bin sicher, du könntest ganz viele so Geschichten auch erzählen. Und es sind meistens die grossen Abzweigungen, die grossen Weichen. Und nicht selten geht vorher ein Schmerz voran. Also ich habe das jahrelang gelitten. Und ich weiss jetzt auch, wie es sich anfühlt, wenn es nicht der richtige Partner ist. Aber man spekuliert und man meint und man hat einen Restzweifel. Und ich teile das Wissen sehr gerne mit allen Singles, wo ihr das Herz ausschütten wollt. Und ich weiss, wie es ist, wenn es bang, einfach matcht. Was für ein Segen. Und warum ist das so? Ha, das ist jetzt aber auch mal etwas Neues. Geniessen das? Ist nicht so blank gewesen. Okay. Das ist so, weil wir Gottes Schöpfung sind. Du bist Gottes Schöpfung und du bist erschaffen zu guten Werk oder guten Plänen, wo Gott vorher für dich vorbereitet hat. Ist es nicht der Hammer? Also kannst du dir vorstellen, du hast ein Leben vorzeichnet von Gott, wo Sachen für dich vorbereitet sind, die absolut der Hammer sind, die genau für dich passt. Und du wirst es links nicht finden und du wirst es rechts nicht finden, oben wirst du es nicht finden, kannst unten suchen, du wirst gar nichts finden. Es sei denn, du läufst mit dem Herr und der Segen Gottes liegt auf deinem Leben und es werden die unglaublichsten Sachen passieren und die gewaltigsten Führungen werden in deinem Leben sein und du wirst erkennen, dass der Vers wahr ist und dass dein Leben ein Produkt ist von Gottes Planung und von Gottes Güte und du, wo du Ja gesagt hast und das nimmst. Ist das nicht der Hammer? Halleluja. Und heute wollen wir darüber reden, dass Gott für dich kämpft. Wir sind in dem Samuel, im 1. Samuel langsam am Schluss angekommen. Nochmal kurze Repetition. Der David hat so ein bisschen das erste unrühmliches Kapitel gehabt. Er ist zu den Philister geflüchtet, hat dort gelogen, hat dort ein bisschen Ränkli gemacht. Es war kein wirklicher Segen drauf gewesen. Und schlussendlich war dann die grosse Schlacht gewesen, wo der Saul und der Jonathan gestorben sind. Und dann lesen wir, dann kommen wir ins 2. Samuel-Buch, und dann lesen wir einen Vers, einen richtigen Aufschnaufer-Vers. Da in 2 heißt es, Kapitel 2, und es geschah danach, der befragte David den Herrn. Also der David hat wieder angefangen, Gott zu fragen. Weil vorher hat er eigentlich eine Zeit lang Gott nicht mehr gefragt. Und das ist eben immer ein bisschen dann, wenn es ein bisschen schlecht rauskommt. Darum ist es wichtig, dass du Gott fragst und nicht einfach davor preschst. Was Gnade ist, und das siehst du auch beim David, selbst wenn ein Fehler passiert und du läufst eine Zeit lang, ohne dass du Gott gefragt hast, und du verirrst dich sogar, es gibt einen Weg zurück. Und das finde ich extreme Gnade. Wirklich. Auf jeden Fall, das ist der Aufschnaufer. Der David fängt an, den Herr zu fragen. Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, okay. David sprach, wohin soll ich ziehen? Er nach Hebron. Gut, also ist der Fall klar. David ist nach Hebron gezogen und dort ist er zum König gekrönt worden. Und wie alt war er? Wer weiss es? 40? 30? Genau wie Jesus. Es gibt so viele Parallelen vom David zum Jesus. Er war 30, er hat 40 Jahre regiert, das ist insofern auch eine wichtige Zahl für den David. Und er ist in Hebron König geworden, für wie viele Jahre? Für 7 Jahre. Genau. Also, und jetzt kannst du ausrechnen, der David ist 30, als er König wird. Wir haben ausgerechnet, als er gesalbt worden ist zum König, ist er irgendwie zwischen 12 und 18 gewesen. Sagen wir mal 15. Oder? Als 15-Jähriger ist er gesalbt worden zum König, vom Samuel. Und das Königreich ist auf ihn geleitet. David ist insgesamt 3-mal gesalbt worden zum König. Insgesamt. Das auch nur einmal. Und 15 Jahre lang hat David Leiden gehabt. Er war auf der Flucht gewesen. Er ist gemobbt worden vom Saul. Er war in gefährlichen Situationen gewesen. Sie haben ihn steinigen. Seine eigenen Männer haben ihn steinigen. Also man kann gar nicht aufzählen, was er alles für Nöte gehabt hat in diesen 15 Jahren. Und jetzt kommt der Moment, wo das Königtum in seine Hände fällt. Und das ist einfach eine Parallele auch zu deinem Leben. Es kann sein, dass du auf etwas wartest, etwas erhoffst, für etwas kämpfst, an etwas dran bist, am Arbeiten. Aber nochmal, wenn der Segen auf dem Projekt liegt, dann hat es Gott geplant. Und dann ist es in seiner Timeline. Und das ist das ganz grosse Geheimnis von einem Leben, das unter dem Segen von Gott steht, nämlich können warten. Der Indianer sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und wenn du es übertreibst auf den Glauben, bedeutet das nichts anderes, als wenn du selber davor rennst, links und rechts Wege gehst, und das haben wir beim David auch gesehen, wir werden noch mehr sehen, dann ist kein Segen drauf und im besten Fall kannst du es korrigieren. Auf was wartest du? Und wo hast du schon erlebt, dass Gott einfach eingegriffen hat und zu seiner Zeit das Päckchen angelegt hat und du hast es annehmen können? Hast du es schon erlebt? Ist der Hammer, oder? Tut richtig. Hast du auch schon erlebt, dass du vorgegriffen hast und deine Hand auf etwas gelegt hast, das gar noch nicht dran war? Tut auch weh, oder? Ja, lass uns von David lernen. Das Fazit von König David findest du im Psalm 37, von seinem Leben. Psalm 37, Vers 23. Von dem Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Also wenn Gott Freude hat an dir, die Art und Weise, wie du lebst, dann bestätigt Gott deinen Weg. Ist der Hammer, oder? Das heisst auch, dass du irgendwo in einem Vertrauen mit Gott unterwegs bist und er zu dir und du sozusagen die lange Leine hast, oder? Ich habe meinen Kindern immer gesagt, schau, jetzt sind sie schon ein bisschen älter, jetzt haben sie natürlich so eine lange Leine, aber als die Leine noch nicht so lang war, habe ich gesagt, du kannst selber entscheiden, was du darfst und was du nicht darfst. Wenn ein Kind mit 14 auf den Heiligen Geist hört, den Vater im Himmel kennt, Jesus kennt, auf die Eltern hört und alles ist super und du könntest eigentlich immer neben dem Kind sein und könntest jubeln, dann kann das von mir aus alleine irgendwann reisen um die ganze Welt, das ist mir egal. Weil Gott ist mit dem Kind. Wenn aber ein Kind irgendwo tut, was Gott nicht gefällt, Eltern missachtet es, weiss ich was alles, dann darf es vielleicht nicht einmal bis um 10 Uhr ausgehen. Das ist der grosse Unterschied. Und da heisst es, vom Herrn werden die Schritte des Mannes und natürlich auch von den Frauen, vergessen das nicht, wir sind doch alles Söhne erwähnen sie immer wieder und meinen, wir sind doch alles Brüder. Weil wir sind Brüder Christi. Der Herr bestätigt deinen Weg, wenn es ihm gefällt. Und dann kommt eben wirklich ein Trost. Und fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr schützt seine Hand. Ich bin jung gewesen, sagte David, und alt geworden, und doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder sein Same und Brot betteln. Das ist das Fazit vom Mann Gottes, vom David, wo erlebt hat, wie Gott für ihn gekämpft hat und wo im Grundsatz, in der Mehrheit von seinem Leben, so gelebt hat, dass Gott gesagt hat, der David ist ein Mann nach meinem Herz. Und wenn irgendein König nach ihm gekommen ist, ist er immer gemessen worden am David. Und hat es geheißen, er wandelte wie sein Vater David oder er wandelte eben nicht wie sein Vater David. Weil der David war der Mann von seinem Herzen. Und ich bin überhaupt nicht der, der ermutigt zu Fehler und Fehltritt, weil sie tun in deinem Leben weh. Das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht so schlimm. Mir hat vorher etwas erzählt, ich mit jemandem geredet und der hat gesagt, ja, er müsse noch so viel ändern, bevor er sich taufen könnte. Und die Person hat gesagt, ja, das ist nicht so schlimm, Gott macht das. Ich habe gesagt, falsche Antwort. Dann schaue ich ihn streng an und sage, was musst du denn noch ändern? Ja. Und nachher erzählt er seine Sünden und sagt, das ist ganz schlimm. Du musst dich dringend ändern. Und dann kannst du in die Busse hineinführen. Und dann kommt Vergebung in sein Leben. Und dann kommt Erneuerung in sein Leben. Amen. Amen. So müssen wir es machen. Und David hat das auch so gemacht. Er war grundsätzlich mit Gott unterwegs. Er hat sein Bestes gegeben. Er hat seinen Einsatz geleistet. Und wenn er etwas falsch gemacht hat, und das ist passiert, dann hat Gott aufgrund von dieser Beziehung, dem Charakter, den sie hatten, hat er ihn nicht lange liegen lassen, sondern hat ihn wieder aufgestellt und gesagt, David, geh weiter, ich bin mit dir. Amen. Auch ein Kind Gottes kann fallen, aber ein Kind Gottes steht wieder auf, das ist der Unterschied. Und vor allem fällt das Kind nicht die ganze Zeit an, oder? Mit dem verschlagenen Gesicht und den Knien. Sondern der David ist ab und zu gefallen. Relativ selten für seine Last, die er getragen hat. Und Gott hat ihn immer wieder aufgestellt. Ist das nicht der Hammer? Also wenn du jetzt auch da am Straucheln bist, oder? Das Mass, wie lange du liegen bleibst, redet darüber, wie du vorher gelebt hast. Wenn du lange liegen bleibst, heisst es, dass du vorher schon Kompromiss gemacht hast. Wenn du aber kompromisslos für Gott lebst und irgendetwas ereilt dich und irgendetwas Blödes passiert in deinem Leben und du falsche Sünde, wirst du nicht lange liegen bleiben. Amen. So war es beim David. Anyway, und er ist alt geworden und hat gesagt, schau, der Lebensstil, der lohnt sich so. Der lohnt sich so. Ich habe gesehen, wie Gott für mich kämpft. Ja, also das Leben von David zeigt Güte Gottes trotz Fehler. Trotz Fehler hebt Gott seine Hand über uns und stellt uns wieder auf. Ha? Wenn wir sagen, danke Vater, was für eine Gnade. He? Ja, geht es dir auch so nicht? Danke. Ja, wir können ihm Danke sagen. Ja, weil es ist Gnade, weißt du? Du kannst auch straucheln und liegen bleiben und das Leben zieht an dir vorbei wie ein Zug. Und mit 90 bist du immer noch dort. Das ist nicht der Fall. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen tiefer reingehen und auch Probleme anschauen. Ablenkungen. Abkürzungen und Einschmeichler sind immer Proben in unserem Leben. Und was ich da damit meine, sehe, ist im Leben von David super. Der David hat immer wieder, ihm sind immer wieder Abkürzungen angeboten worden. Mehrmals hat er die Möglichkeit gehabt, den Saul, den damaligen König, selber zu beseitigen. Hat er mehrmals die Möglichkeit gehabt. Er hat es immer abgelehnt. Obwohl er gewusst hat, dass er wird König werden, hat er seine Hand nicht auf den Gesalbten des Herrn gelegt und hat keine Abkürzung gemacht. Ja, was bedeutet das für dich, keine Abkürzungen nehmen? Das müsstest du jetzt für dich beantworten. Schlussendlich bedeutet Abkürzungen nehmen immer Kompromiss machen. Und weißt du, wer bietet dir die Abkürzungen an? Der Satan persönlich. Und das beste Beispiel findest du bei Jesus, als er in der Wüste war. Matthäus 4,7 ist die letzte Probe. Und das lese ich gerade vor. Matthäus 4,9. Die letzte Probe von Jesus, nachdem er lang gefastet hat. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Alle Reiche der Welt. und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, der Teufel zum Jesus: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wow. Also für was ist Jesus auf die Welt gekommen? Um die Welt zurückgewinnen, oder? Und das war die Abkürzung. Kurz, bevor die Probe zu Ende war, kommt der Satan. Und Jesus hat schon erahnt, irgendetwas Schlimmes wird passieren. Er hat irgendwie eine Vorahnung gehabt, dass seine Mission extrem hart wird sein. Satan kommt und sagt: Schau, kein Problem, ich gebe dir eine lockere Abkürzung. Bet mich an und ich gebe dir die Welt jetzt. Amen. Das Kreuz hat sich Jesus sparen können. Aber er hat alles verloren. So ist es, wenn du auf Abkürzungen einsteigst. Sei es bei der Partnerwahl, sei es bei der Jobwahl, sei es in finanziellen Sachen, in Beziehungssachen, Probleme nicht in Ordnung bringen, einfach rasch drüber hinweggehen, beide Augen zumachen, durchrennen, mit unbewältigten Problemen leben, Sünden nicht wirklich in Ordnung bringen. Alles Abkürzungen im Leben. Der bequeme Weg gehen, das ist immer ein Angebot vom Teufel. Und es ist immer dann, wenn es wirklich um etwas geht. Und ich bin so froh um jeden einzelnen Jünger und Jüngere, der keine Abkürzungen nimmt. Und sagt: Okay, es tut zwar weh, es ist im Moment überhaupt nicht so, wie es sollte sein, aber ich weiß, Gott hat eine Antwort. Und Jesus hat ihm die Antwort gegeben. Da sprach Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und wir wissen, du sollst Yahweh, deinen Elohim, anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel. Halleluja. Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Hast du allenfalls eine Abkürzung vor Augen jetzt? Ist es irgendwo möglich, dass du sagst: Ah, das wäre doch jetzt eigentlich noch praktisch, so streng muss ich es jetzt auch nicht sehen. Mach's nicht. Dann gibt es Einschmeichler. Einschmeichler, immer wenn es Erfolg gibt, kommen sofort Einschmeichler. Und die Einschmeichler, die kommen eigentlich immer mit guten Ideen, guten Lösungen. Aber der David hat sich nicht beirren lassen. Es hat mehrere Einschmeichler gegeben, aber zwei gerade in diesen Kapitel 1 bis 4, 2. Samuel. Der erste war der Amalekiter. Das ist gerade im ersten Kapitel. Der hat nämlich am Saul Botschaft, David Botschaft überbracht, dass der Saul gestorben sei. Und er hat sich selber noch einschmeicheln und gesagt: Und übrigens, ich kann ihm dann den Dolchstoß geben. Ist nicht lang gegangen, hat er selber den Dolchstoß bekommen. Und Ohr. Weil der David sagt zu ihm: Denn dein Mund hat gegen dich selbst gezeugt und gesprochen, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Der David hat keine Abkürzungen zugelassen und er hat sich nicht einschmeicheln lassen von niemandem. Du kannst auch eingeschmeichelt werden durch falsche Lehren, durch Menschen, die dich irgendwie auflüpfen und dir schmeicheln und machen und tun. Aber sie wollen irgendetwas von dir. Am Schluss wollen sie Gunst haben von dir. Sie wollen irgendetwas haben, was du nicht hast. Der hat eine besondere Stellung beim David gewählt. David hat ihn erkannt. Und der zweite, was sich da kurz darauf eingeschmeichelt hat, sind zwei Brüder gewesen, der Rekab und der Bana. Rekab und der Bana. Und die haben nämlich den Ish-Boschet, den König von Israel, getötet. Die haben ihn getötet und haben den Kopf am David gebracht. Und der Ish-Boschet war der Nachkomme von Saul, 2 Jahre regiert in Gilead. Hat eine Doppelherrschaft in dieser Zeit. Und der David hätte im Grunde noch froh sein, dass das jetzt endlich beendet ist, weil nachher ist sein Reich zusammengekommen. Aber auch diese Einschmeichlerei hat er sich nicht bieten lassen. Und auch die beiden sind gestorben. Die haben den Dolch gespürt. Also, wo hast du Einschmeichler im Leben? Vor allem dann, wenn es Erfolg gibt, dann kommen sie. Und wenn irgendwo in deinem Schatten, in deinem Sünneli, wenn die mitfahren, von dir profitieren. Und lass das nicht zu. Ich habe mir überlegt, wer hat so einen Charakter, dass er die Abkürzungen einfach erkennt und Stopp sagt? Die sind wirklich verlockend, oder? Sie sind wirklich verlockend. Wer Gerade bei den Taufen. Leute wollen sich taufen lassen. Leute wollen Jesus akzeptieren. Und das wäre doch so schön, wenn du jetzt gerade sofort könntest, einen Tag und eine Bekehrung mehr und weiss ich was alles. Geh einen Schritt zurück. Mach keine Abkürzung. Klär die Situation ab. Lehr über die Wiedergeburt. Lehr darüber, was ein Jünger ist. Greif nicht am Heiligen Geist vor. Jesus hat auch nichts gemacht, was er nicht den Vater gesehen hat. Ich sehe immer wieder Menschen, die irgendwie beide Augen zudrücken, weil sie meinen, sie müssen jetzt Gottes Wirken irgendwie beschleunigen. Oder sie wollen selber dabei sein, wenn Gott wirkt. Und durch das werden sie blind. Und am Schluss passiert nichts, weil es ist Menschenwerk. Das sind alles Abkürzungen. Wer hat den Charakter, um dem widerstehen? Oder wer hat den Charakter, um Einschmeichler widerstehen? Leute, die dich kaufen wollen. Ich bin zum Schluss gekommen, das kann man nur machen, oder das kannst du nur machen, wenn dein Herz frei ist von Bitterkeit und Neid. Dann geht's. Neid und Bitterkeit ist ein grosses, grosses Problem, damit du dann im entscheidenden Moment falsch reagierst. Und der David war offiziell frei von Neid und Bitterkeit. Der hat das in seinem Leben nicht gehabt. Und wenn er es gehabt hat, hat er es nur kurz gehabt, weil er permanent das Gericht und das Urteil Gott wieder zurückgegeben hat. Und das ist eine super, super Sache. Wenn du aber durchs Leben gehst und denkst, oh, aber der hat doch und wieso klappt es jetzt bei dem und bei mir nicht? Und dann kommt jemand und bietet dir eine Abkürzung an, du bist schnell mal da und sagst, okay, gut, das machen wir so. Oder? Aber das hat damit zu tun, dass du vorher auch schon nicht gesättigt warst und deinen Gott zu wenig kennt und ernst genommen hast. Das sind so Vorlektionen aus dem David im Leben. Und jetzt kommen wir im Psalm 37 rein. Vertrauen, was der David nämlich gemacht hat, bedeutet nicht untätig sein, sondern das Richtige zu tun. Und das finde ich mega. Also in all diesen Jahren, wo der David gewartet hat, bis er endlich drankommt. Und der Josef hat auch gewartet, bis endlich sein Traum in Erfüllung geht. Und der Mose hat auch gewartet, bis er endlich das Volk befreien kann. Und was es dann so weit war, hat er gesagt, nein, lieber nicht mehr ich. Sind die Männer nicht untätig gewesen, sondern sie sind wirklich mit Gott dran gewesen. Und es war eine Vorbereitungszeit gewesen. Und daher, wenn du und ich, wenn wir jetzt auf etwas warten, wo wir wissen, es steht uns zu, Gott hat es verheißen, es wird kommen in unserem Leben, aber es ist noch nicht da. Dann ist der Moment, wo du so viel kannst vom David lernen. So viel. Und für das will ich jetzt gerade beten nochmal. Weil die Zeit kommt nachher nicht mehr. Wenn du das Königtum dann überkommen hast, dann kommt die Zeit, wo du darauf gewartet hast, so zu gut. Weil dann ist dein Charakter geformt worden. Dann hast du können Lektionen lernen und empfangen, die du nachher nicht mehr kannst, wenn du am Regieren und am Herrschen bist. Verstehst du? Vater, bitte ich dich jetzt, gerade für alle, und das betrifft wahrscheinlich einen Grossteil von da und von unseren Hörern, dass die Botschaft von David jetzt direkt reinkommt und Anwendung findet. Direkte Anwendung. Und danke Gott, dass der David sagt, ich bin jung und ich bin alt geworden und ich habe nicht gesehen, wie einmal ein, der auf dich vertraut hat, enttäuscht worden ist. Nicht einer hat er gefunden, der auf Gott vertraut hat und enttäuscht worden ist. Und an diese Verheißung klammern wir uns, weil es ist für uns nicht irgendein Wunsch, sondern es ist ein festes Wissen. Du bist treu und gerecht. Halleluja. Und du bist der allergrößte Belohner. Und wenn wir auf unser Leben zurückschauen, dann sehen wir eine Spur von Segen. Überall, wo wir dich machen lassen haben, wo wir Hand in Hand mit dir kooperiert haben, dort ist das Leben. Danke, Jesus. Halleluja. Die Bibel haben, können mal aufschlagen, Psalm 37. Vielleicht auch ein Lieblingspsalm von euch. Wer hat Psalm 37 als Lieblingspsalm? Doch, es hat immer Leute. Ja, es ist Hammer für mich. Auch ein Psalm, den ich extrem früh entdeckt habe in meinem Glaubensleben. Und hat so viel drin, ist von David geschrieben. Und lasst uns jetzt die 7 Vertrauensnugget rausziehen aus den ersten 11 Versen. Und ich fange mal an zu lesen, lese mal 1 bis 11. Von David, Psalm 37, entzürne dich nicht über die Bösen. Entzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn, tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertrau auf ihn. So wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht. Und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn, warte auf ihn. Entzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Über den Mann, der Arglist übt. Steh ab von Zorn und lass den Grimm. Entzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich da nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben. So ein starker Bibeltext, geschrieben vom David, aus dem Herz von ihm. Und das wollen wir jetzt anschauen, Schritt für Schritt. Der erste Nugget ist, entzürne dich nicht über die Bösen, ereifere dich nicht über die Übeltäter. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras, verwelken wie das grüne Kraut. Wenn du am Warten bist auf etwas, wenn du in dieser Warteposition bist, wenn du Hunger nach mehr hast, Sachen haben sich noch nicht erfüllt, du weißt, was ich rede. Vielleicht deine Gebete oder deine Verheißungen sind noch nicht eingetreten. Der beste Rat ist, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Und im Aufregen rein ist es ja klar, sind wir schon beim Vergleichen, beim Schauen, aha, schau mal bei dem, bei Sepp, bei diesem. Manchmal, gerade wenn es ums Thema Partnerwahl geht, das braucht Nerven und Stahl. Du wartest und bist treu und dienst am Herrn. Und links und rechts Heiratsanzeigen kommen rein, Babyanzeigen kommen rein, Kinderwagen gehen wir kaufen. Kinderwagen. Amen. Wunderschöne Kinderwagen und Krankenwagen kommen zu uns und werden gelehrt und die Kranken werden geheilt. Amen. Genau. Und du bist da, oder? Und jetzt eben, nochmal, entzürne dich nicht. Reg dich nicht auf, du liebes Kind. Wenn du meinst, jetzt bist du endlich dran mit der Lohnerhöhung, aber der links und der rechts und der neben dir kommt dran. Reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Entzürne dich nicht, sondern vergib. Vergib. Lass los in deinem Herz. Sprich frei. Auch wenn Menschen an dir schuldig werden. Wenn sie sich über dich lustig machen. Wenn sie sogar spotten über dein Unglück, wo du drin bist. Wenn sie dich übergehen oder dich leiden lassen. Oder wenn sie dir sogar Brüder, Schwestern keine Barmherzigkeit zeigen. Wenn sie doch gesagt haben, eigentlich, was los ist. Was sagt David? Reg dich nicht auf. Bist mit mir. Reg dich nicht auf. Wer ist bereit, sich nicht mehr aufzuregen? Reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Und zwar, das Gegenteil vom Aufregen ist, du übergibst, Agnes, dir ist wirklich etwas auch angetan worden, das Gericht Gott. Das ist Vergebung. Haben wir immer wieder in der Taufe. Vergebung ist nichts anderes als, du stehst dazu, dass etwas Unrechts passiert ist, du tust es nicht einfach wegwischen, du sagst, jawohl, das ist passiert, es verletzt mich, es tut weh, aber ich trage die Last nicht mehr, sondern ich gebe das Gericht Gott und ich bin frei. Und der David hat das gemacht. Also, entzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Stell dir vor, wenn der David sich anfangen aufregen hat über alle die, die gegen ihn sind. Über alle denen, die es gelungen ist und er ist immer noch in der Höhle gehockt. Und hat müssen mit seinen Räubern umeinander ziehen. Sein Herz wäre verbittert worden und er hätte wirklich sein Königtum wahrscheinlich verpasst. Amen. Also das ist ganz ein wichtiger Ratschlag. Reg dich nicht auf und vergib. Und wenn das jetzt gerade so der Fall ist, dann mach es gerade jetzt. Dann mach es jetzt. Und sag, ich reg mich nicht mehr auf und ich vergib und ich gebe alles in die Hände von Gott. Halleluja. Dann bist du nämlich bereit für den zweiten Ratschlag von David. Das heisst nicht, dass du nichts mehr machen musst, weil jetzt hast du wieder Zeit, oder? Weil du ja nicht mehr aufregst. Und deine Kapazität ist nicht mehr im Negativen, du bist nicht mehr am Vergleichen, am Neiden, am weiss ich was alles, am Erlangen und Haschen nach Wind und doch nichts überkommen. Jetzt bist du wieder frei. Amen. Und was machst du jetzt mit dieser freien Zeit, wo du keine Sorgen mehr hast? Da steht's. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Halleluja. Und dann sagt er, wohne im Lande und übe Treue. Oder wohne im Lande. Mal das Erste. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Lande. Ich habe das für mich so übersetzt. Tun Gutes. Tun Gutes. Und sei nicht unruhig. Wohnen im Lande bedeutet, hey, schau, wohne bei Gott. Wohne an dem Ort, bleib an dem Ort, wo dich Gott angestellt hat. Renn nicht umeinander, um dein Glück zu suchen. Dort und da und umeinander und hier und her. Und sei nicht keine unruhige Seele. Sondern wohne im Land der Verheißung. Bleib bei Gott. Amen. Und ganz wichtig für uns alle. Lass uns Gutes tun. Wir müssen immer verstehen, David ist in einer schwierigen Situation. Und wenn du in einer schwierigen Situation anfängst, Gutes zu tun, dann zählt es doppelt. Wenn du einfach aus dem Überfluss, komm, da hast du auch noch etwas, ein bisschen weitergibst, ist das sicher lässig und dankbar für alle, die es überkommen. Aber wie war das bei dieser alten Witwe, weißt du, an dem Kasten vorbeigegangen ist und ihr das Letzte gegeben hat. Wenn du Gutes tust, wenn es dir wirklich selber fast wehtut, das befreit. Das ist so gut. Und jetzt habe ich einen Aufruf. Hast du Sorgen? Stehst du vor Bergen? Weißt du in gewissen Sachen nicht weiter? Jetzt kommt mein grosser Challenge von heute Morgen für dich. Nimm dir vor, von jetzt die nächsten 7 Tage, Jeden Tag 3 bewusste gute Taten machen, wie Pfadfinder. 3 gute Taten, jeden Tag. Fang das an. Das kann sein, dass du irgendjemandem ein Kompliment machst, ein WhatsApp schreibst, Voicemail machst, irgendetwas machst. Es kann sein, dass du irgendjemandem einen Wunsch erfüllst. Es kann sein, dass du irgendjemandem helfen gehst. Es kann sein, dass du jemandem speziell zuhörst, wenn du eigentlich gar keine Zeit hättest oder dir nehmen willst. Es kann irgendetwas sein, aber es soll bewusst eine gute Tat sein. Amen. Aber Leute, ich warne euch, wie schnell ist das vergessen, wenn ihr nachher aufsteht und weiterlauft? Wie schnell? Also macht euch da 3 Strich. Und wenn du in dieser Situation bist und du sagst, jetzt tue ich gut in dieser kommenden Woche, du wirst sehen, was als nächstes passiert. Dann übst du dich nämlich in der Treue. Und übe dich in Treue, oder? Er sagt, vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. Und indem dass du Treue übst, wächst dein Charakter. Und wenn dein Charakter wächst, wenn der Geist in dir in den Anfang Traum bekommt, Geistesfrüchte entstehen, weil du eben in Liebe, Frieden, Freundlichkeit reagierst und anderen Menschen Gutes tust, dann erhält sich dein ganzes Gemüt. Weißt du wieso? Weil der Geist Gottes lacht in dir rein. Er lacht und sagt, wow, er hat es gecheckt. Schau, sie hat es gecheckt. Sie hat es gecheckt. Es geht ihr zwar nicht so gut, sie meint zwar, sie wäre jetzt eine Königin, aber sie ist da in der Höhle. Aber sie tut es gut. Sie tut gut in dieser Zeit. Der Heilige Geist lacht in dir, du kommst Freude über und alles verändert sich um dich herum. Und vor allem dein Charakter wächst. Amen. 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 Ist der Hammer, oder? Absolutely great. Bang. Dann, falls ihr nämlich auch ein bisschen leichter, was der David gemacht hat, habe deine Lust am Herrn. Auch im Mangel. Wenn ich das irgendjemandem sage, der so ein bisschen im Elend steckt und, was weiß ich, das Auto ist abgelegen, die Freundin ist davon gelaufen, der Hund hat mal das Bein brünzelt. Das habe ich mal erlebt. Sehr coole Side-Story, muss ich euch erzählen. Ich bin laufen mit einem Nachbarn. Nein, ich bin nicht gelaufen mit dem Nachbarn. Ich bin gelaufen mit dem Chayo. Treffe einen Nachbarn, der nicht so viel trifft. Es ist Winter. Und ich bin noch mit einem Kollegen unterwegs. Und Chayo, mein Hund, brünzelt ihm das Bein an. Meinem Nachbarn. Aber es war Winter und es ist gerade abgeperlt. Und er hat nichts gemerkt. Und mein Kollege hat auch nichts gemerkt, von nebenan war. Und dann bin ich von dieser moralisch schwierigen Frage, soll ich es ihm sagen? Oder soll ich es ihm nicht sagen? Und mit dem Rätsel lasse ich euch jetzt. Auf jeden Fall, wenn du voll im Elend bist, also ein kleiner Tipp, ich habe ihn dann später wieder gesehen, wir sind immer noch Freunde. Wenn du im Mangel bist und, wie gesagt, dein Auto liegt ab, dein Bankkonto ist leer, deine Freundin verlässt dich, dein Chef kündigt dir und nachher kommt jemand und sagt, und dein Hund brünzelt dich an, und nachher kommt jemand und sagt, ja, du musst deine Lust am Herrn haben, oder? Ist es schwierig. Ist es schwierig, es sei denn, die Person kennt das schon. und weiss, wie sie den Weg dorthin findet. Aber die Punkte, die wir vorher angeschaut haben, die helfen dir, in die Lust am Herrn reinzukommen, dich nicht aufregen und vergeben, gut zu tun, nicht unruhig sein und in der Treue sein. Das schleift deinen Charakter. Und in dem Sinne, in den Früchten, die du hier erarbeitest, durch Charakter, durch den Heiligen Geist, das hat David gemacht, kommt plötzlich Freude und du kommst, trotz deinem Mangel, wo du offensichtlich drin bist, kommst du eine neue Sicht über und du siehst ein Paradies, du siehst einen Schatz, der für dich ist und das Himmelreich erreicht dich, wie es heisst im Epheser, der ganze Himmel ist bereit für dich, es mangelt dir nichts, alle himmlischen Güter sind da und sie erreichen dein Herz in deinem Mangel hinein. Und du weißt nicht, was mit dir passiert und du hast eine himmlische Freude. Das hat er David gekannt. Er hat gesagt, meine Burg ist, mein Gott ist meine Burg. Eine feste Burg. Es geht weiter. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Siehst du, jetzt kommen wir schon in die Vollendung rein, oder? Die Lust haben am Herrn, wenn du Lust und Freude hast am Herrn in deinem Mangel, dann bist du einen Schritt näher an dem, was du eigentlich begehrst. Weil wenn du deine Lust am Herrn hast, dann kann er dir geben, was du von Herzen willst, weil du keine selbstsüchtigen Wünsche mehr hast. Und nachher sagt er, befiehl dem Herrn deine Wege, das heisst nichts anderes als besprich deine Moves mit Gott. Wie der David gefragt hat, was soll ich machen? Soll ich umziehen? Jawohl, ziehe um, wo hin? Nach Hebron. Dann weisst du es nachher. Und das ist wichtig, dass du auf Gott hörst, weil dann wird er deine Wege segnen können. Und er wird dich bestätigen können. Wie wir gelesen haben, am Anfang, im Psalm 37, ein bisschen später. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Du siehst, jetzt wendet sich das Blatt. Es wendet sich das Blatt aus dem Elend raus, aus dem Grund, wo du dich eigentlich aufregen könntest und nötig ist, dass du vergisst, ist es plötzlich so, dass du wieder zu Ehre kommst vor Gott. Und du bist gesehen und du stehst in seinem Licht und das kommt bei dir an. Weil der Herr für dich kämpft. Amen. Das hat Gott gemacht. Er hat deine Situation gewendet. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Halte still dem Herrn. Sag das nochmal. Wie oft habe ich mich einfach selber sozusagen zur Ruhe gezwungen. Wenn ich rumzabbeln und Sachen unternehmen und voreilig handeln oder für mein Recht einstehen. Oder irgendetwas unternehmen, dass es ein bisschen schneller für sie geht. Und ich habe gespürt in meinem Geist, nein, es ist, halte dich still, komm da, komm, bind dich an, sei still. Und lerne in der Gegenwart von Gott zu bleiben. Wer kann von euch länger als 10 Minuten in der Gegenwart von Gott bleiben? Einfach täglich in seiner Gegenwart sein. Wahrscheinlich sind es ganz, ganz wenige, die das können. Aber die das können, haben einen riesen Schatz. Als ich das angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren angefangen, habe ich das kaum 5 Minuten ausgehalten. Ich bin runtergeknündelt, der Heilige Geist ist gekommen, was er sich ja eigentlich wünscht. Aber der ist so heiß gekommen wie ein Feuer und der hat mich so brötelt und grilliert, dass ich spätestens nach 5 Minuten rumzabbeln bin, aufgestanden, weg irgendwie, oder irgendein Lied gespielt oder irgendetwas. Aber es ist wichtig, dass du kannst vor Gott zur Ruhe kommen, still sein. Einfach du und Gott am liebsten am Morgen niederknündeln, runterknündeln. Ein Ritual, das immer gleich ist, wo du weißt, du begegnest Gott. Der Herr ist da. Wenn ich in mein Zimmer reinkomme, Gott ist schon dort. Es ist jeden Morgen gleich. Es ist keine Überraschung. Ich komme rein und Jesus ist dort. Halleluja. Ich knündle runter und seine Gegenwart ist da. Die Überraschung ist dann in der Begegnung. Aber es ist jeden Morgen genau so. Vorausgesetzt, ich erscheine. Muss man auch noch sagen. Es gibt auch bei mir Lücken, leider. Aber Gott ist da und er ist mächtig. Halleluja. Sei still und warte, bis Gott handelt. Also wenn du jetzt am Rumzabeln bist, ich verordne dir Ruhe. Dr. H.J. sagt Ruhe. Bleiben Sie im Bett. Suchen Sie die Gegenwart Gottes. Und er wird dich erfüllen. Und dann sagt er nochmal, Entzürne dich nicht über den Weg dessen, der gelingt und so weiter. Wiederholt er sich, weil es wirklich wichtig ist, weil die Gefahr ist da. Und dann im 11, aber die Sanftmütigen werden das Land erben. Und bei wem klingelt es? Wer hat das gesagt? Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Dritte Seligpreisung. Das hat er von David aufgeschnappt. Jetzt hat sehr viel aus dem Alten Testament zitiert. Und wer war der sanftmütigste Mensch auf Erden? Manchmal steht auch demütig, aber eigentlich heisst es sanftmütig dort. Wer war das? Jesus, ja, der Gottmensch, noch Gott, ja. Aber über etwas im Staat, über jemandem Staat, denn er war der sanftmütigste Mensch. Der Mose. Genau, genau. Und der Mose hat den Weg frei gemacht und der Josef hat noch das Land geerbt. Und der Mose wird auch sein Land erben. Und das ist so ein Geheimnis gegen alle Zwängerei, wo zum Beispiel auch Jakobus beschrieben ist. Aber sie zwängeln und machen und tun und sie haben nichts. Sie kommen es nicht über, weil sie nicht bittet. Und wenn sie bittet, dann bittet sie in böser Absicht. Kennt ihr? Ihr seid begehrlich und habt nicht, weil ihr mordet, neidet und könnt doch nichts erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Das Gegenteil von der Sanftmut. Der Sanftmut ist das Resultat von den Reaktionen auf die Not, wo du drin bist. Und wenn du sanftmütig bist, wirst du das Land erben. Die grösste Macht, gibt Gott nicht den Kriegswütigen und nicht den Mutigen und nicht den Zornigen und nicht den Gerechtigkeitswahnsinnigen, sondern den Sanftmütigen. Sanft und Mut, das kommt zusammen. Das ist der Charakter und Natur von Jesus. Und das hat David gehabt. Und wenn du sanftmütig bist, dann darfst du einen Schritt zurückgehen, im Vertrauen auf Gott, du darfst still sein, in ihm hinein. Du darfst Gutes tun, du bist aktiv, du tust Gutes, du bist eine Wohltat für andere Menschen. Du bist treu in dem, wo du drinstehst, dein Charakter wächst. Du tust nicht unruhig sein, sondern du bist bei Gott geborgen. Und vor allem, du regst dich nicht auf, weil du schon vergeben hast. Und so ein Mensch wird genau erleben, dass Gott ihm das alles gibt, was er sich wünscht von ganzem Herzen. Ist das nicht der Hammer? Den Zeitfaktor haben wir jetzt noch nicht gesagt. Aber der ist auch nicht so wichtig, weil Gott weiss, wenn es Zeit ist. Gott will für dich kämpfen. Halleluja. Und darum, ja, finde ich das ein wunderbarer Schritt und ich würde mich mega freuen, wenn du in das würdest eintauchen. Und sagen, das bin ich. Das nehme ich mir wirklich zu Herzen. Jeder einzelne Punkt, der nötig ist, den ich nicht schon mache. Weil das wird so einen Segen auslösen. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen. Von unserem Belohner, von unserem Vater, der ein Belohner ist. Der eben für dich kämpft und auch für mich kämpft. Und der da ist, wo wir keine Macht mehr haben. Vielen von euch habe ich erzählt, über all die Jahre, ich habe einen Bruder vom Vater, von meiner Frau. Und er ist gestorben. Der ist jetzt gestorben vor ein paar Tagen. Hat der Herbie, hat er mich gesagt, Herbie. Und der Herbie, der hat wirklich ein tragisches Leben gehabt. Weil irgendwann ist er Alkoholiker geworden. Aber heavy. Wirklich heavy Alkoholiker. Und wirklich ein heavy Raucher. Also das ist wirklich der maximale Raucher, den du dir überhaupt kannst vorstellen. Und er hat dann, also das wären seine Schwägerin, das wäre dann die Frau von meinem. Genau. Das wäre also. Da nicht wäre es Mami, genau. Das wäre. Ich kann mir auch so sagen. Sie kennt Jesus. Und sie hat immer gebetet für ihn. Und wir hatten auch Begegnungen gehabt. Und er ist dann mal in einen Alpha-Life-Kurs gegangen, hat sich mal um den Glauben ein bisschen bemüht. Wir hatten immer wieder Begegnungen gehabt. Und manchmal habe ich auch erzählt, was Gott in seinem Leben da hat. Und er ist immer wieder abgestürzt, ist wieder trocken gewesen, ist wieder in die Klinik, ist abgestürzt. Und dann irgendwann, etwa vor 7 Jahren, über die Festtage, niemand hat ihn eingeladen, weil er wirklich auch ein bisschen in Erscheinung war. Aber für uns war klar, komm zu uns. Ist er wieder zu uns gekommen. Und wir sitzen dort am Tisch und ich verkünde ihm das Evangelium. Sag ihm alles, es war für ihn nicht ganz neu gewesen, aber an dem Tag ist etwas passiert, der Heilige Geist ist auf den Mann gefallen. Und er hat angefangen zu zittern wie ein Schlosshund und sind ihm nur noch Tränen runtergelaufen. Und wirklich, Anita ist Zeuge, es war wirklich krass gewesen. Der Heilige Geist in unserer Stube voll am Beben. Und dann war der Moment gewesen, wo wir gewusst haben, jetzt wäre eigentlich wieder Zigarettenpause dran. Und ich habe ihm gesagt, schau, das ist jetzt deine Chance. Jetzt kannst du ein Statement machen. Geh nicht rauchen. Geh auf deine Knie. Bekenn deine Sünden. Und dort habe ich noch nicht gewusst, wegen dem Jünger. Ich habe gesagt, und nimm Jesus an, aber whatever. Aber der Kampf hat tobt. Die Trauer ist weggegangen. Die Tränen sind trocken geworden. Und der Mann ist auf den Balkon rauchen. Es war um Festtage. Dummerweise hat er sich einen Vorsatz genommen für das neue Jahr. Er hat sich gesagt, ich könnte eigentlich wieder mal ein Bierli trinken am Feierabend. Schlechter Vorsatz gewesen, weil er ist in die Alkoholsucht hineingefallen. Er ist wirklich total krank geworden und er hat sogar geträumt. Er hat 3 Träume gehabt, 2 weiss ich noch, er war Bändli-Fan, ist immer Bahnfahrer, hat das GA gehabt. 2 Träume davon, 3 haben mit der Bahn zu tun gehabt. 2 davon, ein Zugfahrt und er ist im Zug und nebendran, also er ist neben dem Gleis, ohne Gleisfahrer im Zug. Der zweite Traum, den er hatte, ist im Zug und fährt auf ein Stumpengleis. Und meine Schwägerin, meine Schwiegermutter, sagt zu ihm, ja Herbie, weißt du nicht, was das bedeutet? Keine Ahnung. Der hat keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung. Für dich und mich so klar. Schau, Gott war so nahe in seinem Leben und hat keine Ahnung gehabt. Und sie ist mit ihm bergab gegangen, vor dem Mund, und dieses und jenes und alles schlimmer. Und wir haben gewusst, ja, das Zeug ist am Fahren, aber nicht auf dem Gleis. Und man hat gar nicht viel machen können. Und sein Bruder, habe ich euch erzählt, das war noch der Hammer, der war ja vor 3 Monaten in der Palliative. Und der ist jetzt wieder zurück und fit und zuhause. Da hat Gott das grosse Wunder da. Der ist mehr oder weniger von den Toten auferstanden. Er war nicht tot gewesen, aber sie wollten ihn schon verhungern lassen. Das wäre sein Bruder. Der lebt, der ist super drauf jetzt. Genau. Aber er ist immer kränker geworden, oder? Dann ist er im Spital und Anita sagt, Hans, ich muss ihn unbedingt besuchen. Das ist wahrscheinlich die letzte Woche, wo er noch lebt. Klar, gehen wir dort hin. Sind wir auf Frauenfeld gegangen, im gleichen Zimmer, wie sein Bruder vorher drin war, wo jetzt wieder gesund geworden ist. Aber wir haben gewusst, it's over. It is over. Und wir sind dort angegangen, wir sind angelaufen, er war gerade draußen gewesen, hat so einen Stumpen im Maul gehabt und gezogen wie wild, natürlich kein Feuer gehabt. Und wir laufen dort an, er sieht uns und bricht gerade die Tränen aus. Wow. Bricht sofort die Tränen aus. Und wir haben dann, die Krankenschwester war da, wir haben gar nichts rechts machen können. Das hat sich dann wieder gefangen und wir sind dann reden mit ihm. Am Eckli ist nochmal die Tränen ausgebrochen, ist wieder die Krankenschwester gekommen. Sind wir schon wieder gestört worden. Aber auf alle Fälle, Anita hat ihn dann immer darauf hingewiesen, weisst du noch dort, wo du bei uns warst, am Tisch? Weisst du noch, was dort passiert ist? Er hat immer genickt, ja. Und dann hat er wüste Wörter gebraucht, um sein Leben zu beschreiben. Er hat eigentlich nicht wollen Gott lästern, aber weil er in seinem verdorbenen Wesen nur noch die Wörter hatte, es ist einfach das rausgekommen. Und dann hast du gemerkt, er bereut es auf eine Art, aber es ist kein Buss, das ist nicht. Und immer gesogen und gemacht und da. Und Danita hat nachher für ihn können beten, oder wir haben zusammen können beten, und hat noch gesagt, schau, wenn die Angie kommt, das ist eben dann meine Schwiegermutter, dann hörst du noch mal ganz genau zu. Dann haben wir uns verabschiedet und es war noch krass gewesen. Ich habe ihm dann die Hand gegeben und gesagt, gell Herbie, Krankenschwester wieder nebendran. Ich sage ihm, gell Herbie, Himmel oder Hölle, entscheide dich. Ja, was willst du einem Sterbenden sonst sagen, weisst du? Die Krankenschwester ist gerade zusammengezuckt und wir sind dann gegangen. Und, aber ich weiss, es war von Gott gewesen. Ich musste wirklich das noch mal einschärfen, oder? Und das Schöne, und das ist eben wieder, der Herr kämpft für dich. Was ist passiert? Der hat erstens mal kein Schmerzmedikament gebraucht bis 2,5 Tage vor seinem Tod. Das war mal das grösste Wunder gewesen. Und dann, er war immer so unruhig gewesen. Und dann ist 2 Tage vor seinem Tod, also 2. Tag vor seinem Tod, kommt Angie wieder an. Und er ist klar. Der ist klar. Der ist immer weggedriftet und der ist klar. Und sie kann einmal alles erzählen, das ganze Evangelium. Kann einmal zurückführen an den Punkt, wo er sich falsch entschieden hat. Einfach als einen Referenzpunkt von der Buße. Und du hast von Herzen gespürt, er will das anders und er bereut es von Herzen. Und er hat das klar und deutlich zum Ausdruck gegeben. Und die Krankenschwester hat gesagt, und an dem Abend ist es erstmal nicht nervös gewesen, sondern er ist in Ruhe und im Frieden eingeschlafen. Und dort ist er eingeschlafen. Und er ist weg. Und jetzt kommt eben der Hammer. Ich habe auch schon Angehörige verloren. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und Jesus hat ja die Toten immer nach drei, also nach Lazarus am dritten Tag aufgeweckt, nach drei Tagen. Und das ist auch mehr wert, als wenn du einen nach fünf Minuten zurückholst oder nach einem Tag. Weil die Seele löst sich, oder? Und dann ist die noch ein paar Tage umeinander, zwei, drei Tage, und dann geht sie weg, oder? In der Regel. Und darum ist das auch das grosse Wunder, dass eben nach drei Tagen der Lazarus geholt hat und nicht am zweiten Tag und am ersten Tag. Und Jesus ist auch nach drei Tagen auferstanden, weil das geht gar nicht, oder? Und die anderen Angehörigen habe ich gespürt, wie die unruhig sind und wie die umeinander gehen und was die machen und so, oder? Und bei ihm haben wir einfach müssen sagen, am anderen Morgen, am Abend drauf, haben wir müssen sagen, schauen wir uns an und sagen, es ist so eine Ruhe und so ein Frieden. Und eine Garantie kann ich nicht geben, niemandem, aber ich spüre, der Vater hat seine Hand im Spiel. Und er hat gekämpft. Er hat gekämpft für Angie, die so viele Jahre gebetet hat. Er hat gekämpft für Anita. Er hat gekämpft um die Seele. Und er hat es wieder mal geschafft, die Tür aufzureissen und Menschen ins Reich Gottes reinzuholen. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Geschichte genau so abgelaufen ist. Sicher, sicher, sicher werden wir im Himmel sein. Aber für mich ein weiteres Zeichen, dass Gott treu belohnt. Auch wenn es absolut katastrophal und kritisch aussieht, bleib dran im Gebet. Halleluja. Und da werde ich jetzt landen mit meinem Appell. Gott lenkt durch Umstände, lasse ich jetzt aus. Aber das ist eben auch der Hammer eigentlich. Der Appell von mir ist, orientiere dich am David. Vertrau auf Gott in deiner Misere. Vertrau auf Gott in deinem Mangel. Und tu Gutes in dem hinein. Tu Gutes, indem du auf Jesus schaust. Und du wirst sehen, du wirst Gott nicht überbieten können. Du wirst zurückschauen, nach Monaten und Jahren, und sagen, unwahrscheinlich, was Gott gemacht hat. Er hat alles eingefädelt. Halleluja. Und es ist auch etwas, was dich in die Buße, in die Umkehr hineinführen soll. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben ein Abendmahl vorbereitet, wo du kannst in die Reflexion hineingehen. Es sind Leute in der Playstation, wo du kannst beten, kannst Gebet empfangen. Auch wenn du Heilung brauchst, kannst du für dich beten lassen. Aber ganz wichtig ist zwischen dir und Jesus jetzt. Du kannst auch untereinander könnt ihr auch Sachen absprechen. Aber mir ist wichtig, dass wir alle frei sind. Egal, ob wir jetzt oben sind, oben bei den Wellen sind oder ob wir unten sind bei den Wellen. Die oben sind, werden wieder runterkommen und die unten sind, werden wieder raufgehen. Aber alles in allem geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und für das möchte ich wirklich beten, jetzt von ganzem Herzen, dass wir alle da drin sind in dem Zügel. Amen. Vater, ich danke dir von Herzen über deine guten Pläne, die du hast für jede einzelne Person, die da ist. Du hast niemanden ausgelassen. Auch wenn einige schreien und sagen, was ist mit mir? Danke, Herr, dass du heute auch eine Antwort gegeben hast. Dass du auch uns nicht im Dunkeln lässt, wie du willst, dass wir handeln tun. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir auf Sachen warten, wenn uns Sachen mangeln. Ja, wir vertrauen ganz dir und danke für Jüngerinnen und Jünger und für uns alle als deine Gemeinde, die einfach im Überfluss steht. Im Überfluss von der Liebe von dir. Und mit leeren Händen zu dir kommen und mit vollen Händen das weiterreichen, was wir empfangen haben. Egal, ob wir persönlich ein Mangelgefühl haben oder nicht, weil du füllst alles auf. Und ich spreche jetzt Segen aus im Namen Yeshua Mashiach über allen, die ein Mangelgefühl haben. Ja, dass du darfst erleben, was der David erlebt hast, dass du dich aber auch darfst erinnern, wie der Herr dir schon geholfen hat. Und wie er dein Leben gesegnet und gelenkt hat. Und dass du voller Dankbarkeit auf den nächsten Sieg kannst schauen kannst. Halleluja, wo du am Warten bist. Halleluja. Ja, der Herr segnet dich. Stärkt dich im Namen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Ja, lass uns unserem Vater begegnen und das jetzt von Herz zu Herz besprechen.